Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen wieder zurück zum dritten Kapitel des ersten Mosebuches. Wir haben am vergangenen Sonntag über einige Verse aus dem Epheserbrief gesprochen, Kapitel 4. Heute geht es also wieder um den Sündenfall, beziehungsweise um die Folgen des Sündenfalls. Es geht um Vers 7, 1. Mose Kapitel 3, Vers 7. Ich lese den Vers 6. Und den 7. Vers. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte, und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Nachdem es dem Satan gelungen war, Eva zum Ungehorsam gegen Gott und sein Wort zu verführen, und auch Adam sich entschieden hatte, von den verbotenen Früchten des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, blieb das natürlich nicht ohne Folgen für die beiden. Gott hatte es Adam ausdrücklich gesagt, wir lesen das in Kapitel 2, Vers 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Das war ein klares Wort. Nicht nur für die beiden, sondern auch für alle Nachkommen bis in unsere Tage hinein gelten die Folgen des Sündenfalls. Und diese Folgen sind schrecklich. Bevor wir darauf näher eingehen, stellt sich uns allerdings die Frage, ob denn die Folgen des Ungehorsams in einem angemessenen Verhältnis zu diesem Ungehorsam stehen. Gott hatte gesagt zu Adam: An dem Tag, da du von diesem Baum issest, musst du des Todes sterben, also musst du gewiss sterben. Bedenken wir einmal die Folge der Sünde, bedenken wir das Gebot, nicht zu essen, dann kommt diese Frage zwangsläufig auf: Ist die Bestrafung nicht zu groß? Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie vor vielen Jahren einmal ein alter Prediger diese Frage in einem Kreis stellte. Entweder hatte er selbst Probleme damit, oder aber er wollte die Jüngeren so ein wenig herausfordern, aber es ging genau um diese Frage. Stehen die Folgen des Ungehorsams, die Bestrafung von Seiten Gottes, in einem angemessenen Verhältnis zum Ungehorsam selbst? Handelte es sich nicht um eine verhältnismäßig geringfügige Angelegenheit, sowohl im Blick auf das Gebot als auch auf die Übertretung desselben? Wir denken daran, dass doch auch unsere Gesellschaft einen Unterschied macht bei der Verfolgung bestimmter Taten und auch ihrer Bestrafung. Ich weiß von einem Mann, der wegen eines gestohlenen Huhnes eine Anzeige gegen Unbekannt erstattete. Nach einiger Zeit bekam er ein Schreiben, die Angelegenheit sei wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Anders wäre die Sache verlaufen, hätte sich jemand zum Beispiel eines Raubüberfalles schuldig gemacht. Wir sehen also, wir machen in der Strafverfolgung und in der Rechtsprechung gewisse Unterschiede, je nach dem Schweregrad der Straftat. Und das ist sicherlich auch richtig so. Handelt es sich denn beim Genuss einer verbotenen Frucht um eine solch große Straftat, dass der Ausschluss aus dem Paradies und die Todesstrafe gerechtfertigt wären? Denn darum ging es ja letztlich. Es ging auch noch um andere Folgen des Sündenfalls. Aber in der Hauptsache um die Ausschließung aus dem Paradies und um die Todesstrafe. Was sagen wir dazu? Nun, Gott macht hier ein für alle Mal klar, dass es ihm nicht nur um die Tat des Menschen zu tun ist, sondern um sein Herz. Es geht um seine Gesinnung. Es geht ihm um den Gehorsam, ob in großen Dingen oder in kleinen Dingen. Das war später der verhängnisvolle Fehler, den die Pharisäer und Schriftgelehrten machten, dass sie meinten, entscheidend sei die äußere Beobachtung bestimmter Gesetze, um vor Gott bestehen zu können. Sie hielten sich also an bestimmte Vorschriften, die ihnen gegeben waren, sei es vom Wort Gottes her oder sei es von den Überlieferungen der Alten her, und meinten, wenn sie sich nun daran hielten, dann könnten sie vor Gott bestehen. Und das war ein verhängnisvoller Fehler. Jesus dagegen legt in der Bergpredigt den Finger auf das Herz des Menschen und auf seine Motivation, wenn er zum Beispiel sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber tötet, der soll des Gerichtes schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Oder ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Hier wird es also deutlich, Jesus geht es nicht nur um den äußeren Vollzug einer Straftat. Das ist natürlich auch wichtig. Sondern es geht ihm bereits um die Gesinnung des Herzens. Und so kann der Mensch rein äußerlich sehr gut sein in seinem Verhalten. Er kann sogar fromm sein und doch innerlich abgrundtief böse. Und das war zum Teil bei den Pharisäern und Schriftgelehrten gegeben. Über die Motivation, über die Gesinnung des Herzens kann natürlich unser Strafgesetz nicht entscheiden. Hier sind dem Staat gewisse Grenzen gesetzt. Wer sich äußerlich korrekt verhält, wer sich an bestimmte Gesetze hält, der bleibt ungestraft. Aber Gott schaut tiefer und er urteilt auch dementsprechend. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, um zu erkennen, dass auch der Edelste unter den Menschen in den Augen Gottes ein verlorener Sünder ist und nach dem Urteil Gottes, das ist jetzt wichtig, nach dem Urteil Gottes den Tod verdient hat. Rosenius schreibt dazu, es ist allein der Heilige Geist, der hier einen großen Unterschied macht. Er allein greift das inwendige Böse an, dass du nicht tötest, nicht die Ehe brichst, nicht fluchst oder trinkst, beweist nichts von wahrer Frömmigkeit, von des Heiligen Geistes Wohnen im Herzen, denn solche äußeren, groben Sünden kann die Vernunft und das Gewissen strafen. Aber dass du auch über böse Gedanken, heimlichen Zorn, unreine Gelüste, eitle Worte, heimlichen Hochmut, Kälte gegen Gott, Trägheit zum Gebet und so weiter beunruhigt wirst, das beweist mehr als die heiligsten Werke die Arbeit des Heiligen Geistes an deiner Seele. Ich denke, es ist uns klar, dass es bei dem Urteil Gottes um tiefere Dinge geht. Um es noch einmal zusammenzufassen, es geht nicht um den äußeren Vollzug des Bösen. Darum geht es auch, aber Gott schaut tiefer. Es geht ihm um die Gesinnung unseres Herzens. Man kann also etwas Gutes tun in einer schlechten Gesinnung. Da kann man wohl den Menschen etwas vormachen, aber man kann Gott nichts vormachen. Gott weiß, aus welch einer Motivation heraus, aus welch einem Beweggrund heraus wir handeln. Das ist für Gott das Entscheidende. Wir können uns rein äußerlich tadellos verhalten. Wir können rein äußerlich eine weiße Weste haben. Aber innen drin im Herzen sieht es ganz finster und ganz böse aus. Und hier macht, so sagt Rosenius, der Heilige Geist den Unterschied. Das ist also das Werk des Heiligen Geistes, dass das Inwendige des menschlichen Herzens vor Gott offenbar wird. Dass wir uns da als Sünder vor Gott erkennen. Sonst bleiben wir im Äußeren stecken und werden zu frommen, selbstgerechten Menschen. Das war bei den Pharisäern und Schriftgelehrten der Fall. Äußerlich zum Teil zumindest tadellos, aber innerlich handelte es sich bei ihnen um eine Mördergrube. Der Herr Jesus deckte das schonungslos auf. Nur der Heilige Geist kann uns davon überführen. Von Natur aus erkennen wir das nicht. Und darum sollten wir darum bitten, dass der Geist Gottes unsere Herzen erleuchtet. Auch die Herzen derer, die noch nicht zu Christus gehören. Aber auch bei uns ist dieses Werk der Überführung durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, immer wieder nötig, damit wir nicht im Äußeren stecken bleiben. Erkenne ich das aber, welche Abgründe sich in meinem Herzen auftun im Lichte Gottes, dann treibt mich das natürlich in die Arme meines Stellvertreters, in die Arme unseres Herrn Jesus, der bis in die tiefsten Regungen seines Herzens hinein Gott einen vollkommenen Gehorsam geleistet hat, der uns zugerechnet wird, sofern wir an ihn glauben. Das ist Evangelium. Aber seine Reinheit bis in die tiefsten Motive seines Herzens hinein wird mir, Sünder, zugerechnet durch den Glauben an ihn, an sein vollbrachtes Erlösungswerk. Also die Erkenntnis meiner Sündhaftigkeit treibt mich in die Arme des Sünderheilands. Nun, was waren die Folgen des Sündenfalls? Die Antwort, eine erste Antwort, finden wir in Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Die beiden ersten Menschen wurden sich also der Tatsache bewusst, dass sie nackt waren. Sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Wir fragen uns, warum? Nun, weil sie sich ihrer Nacktheit schämten. Vor dem Sündenfall war das nicht so. Da war das anders. Das lesen wir in Kapitel 2, Vers 25. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Nun aber schämten sie sich. Wie sollen wir das verstehen? Sie sahen doch nicht plötzlich etwas an dem anderen, das sie zuvor nicht gesehen hatten. Oder bei sich selbst. Es muss ihnen doch auch schon vorher klar gewesen sein, dass da ein entscheidender Unterschied zwischen den Geschlechtern war. Und zwar ein Unterschied, der von Gott so geschaffen worden war. Adam hatte das vor der Erschaffung Evas bereits bei den Tieren beobachten können. Worin lag denn nun die Veränderung, so dass sie plötzlich das Bedürfnis hatten, einen bestimmten Teil ihres Leibes zu bedecken? Es waren ja nicht ihre Gesichter, die sie bedecken wollten. Das ist doch seltsam. Es war auch nicht so, dass sie jetzt etwas an ihrem Leib wahrnahmen, was eigentlich vor dem Sündenfall gar nicht so gut war, wie das andere, was Gott geschaffen hatte. Alles stand unter diesem Urteil Gottes und siehe, es war sehr gut. auch die äußeren Merkmale ihrer Geschlechtlichkeit. Es war also alles gut, was Gott geschaffen hat. Gott hatte ja nicht irgendetwas geschaffen, was in seinen Augen nicht so edel war wie alles andere. Das kann es also nicht gewesen sein. Alles war gleich gut und gleich wertvoll. Ja, hier durfte sich immer wieder auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit zwischen beiden eine beglückende Einheit vollziehen und auch das Wort Wirklichkeit werden, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, besonders dieses Gebiet war, wie Helmut Frey sagt, wie kein anderes bestimmt ihnen innigster Ausdruck der Hingabe des Selbst im Miteinander und füreinander zu werden. Ich denke, das hat er wunderbar ausgedrückt. Noch einmal dieses Zitat von Helmut Frey. Dieses Gebiet der Geschlechtlichkeit, der Sexualität war, wie kein anderes, bestimmt ihnen innigster Ausdruck der Hingabe des Selbst im Miteinander und füreinander zu werden. Also eine ganz, ganz segensreiche Sache. Wieso schämten die beiden sich plötzlich der äußeren Merkmale ihrer Geschlechtlichkeit? Das ist doch die Frage. Es hatte sich rein äußerlich nichts verändert, aber offensichtlich hatte die Sünde ihr Inneres derart durchdrungen und verändert, dass ihnen dadurch ihr unschuldiger, kindlicher und unbefangener Umgang miteinander geraubt wurde. Die Sünde wirkte sich zuallererst auf dem Gebiet der Geschlechtlichkeit, der Sexualität aus. Das fällt uns ja hier auf. Das ist das Erste, was erwähnt wird. Nachdem die Sünde geschehen war, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Also gerade auf dem Gebiet, das für beide, wie wir bereits vermerkt haben, eine besondere, segensreiche Bedeutung hatte. Diese gute Gabe Gottes also wurde ihnen nun zum Problem. Das, was für sie beide Erfüllung bedeuten sollte, Glück bedeuten sollte, Ausdruck ihres harmonischen Verhältnisses zueinander, diese gute Gabe Gottes wurde ihnen nun zu einem großen Problem. Ich denke, ich muss es gar nicht besonders betonen, wie viel Sünde und Not es gerade auf diesem Gebiet des menschlichen Zusammenlebens bis in unsere Zeit hinein gegeben hat, nämlich dort, wo man die göttlichen Ordnungen nicht mehr beachtet. Es war von jeher Satans Absicht, die besten Gaben Gottes zu verzerren, zu pervertieren und in den Schmutz zu ziehen, dadurch, dass er sie der Kontrolle Gottes entzog. Also nicht die beglückende Gabe der Sexualität ist das Problem, sondern das sündige Herz des Menschen, das sich nicht unter die göttlichen Ordnungen stellen will. Das ist das eigentliche Problem. Das wollen wir schön auseinanderhalten. Es hat ja im Laufe der Kirchengeschichte auch immer wieder Verirrungen gegeben, dass man meinte, man dürfte dem Leib nicht das zukommen lassen, wonach er verlangt, oder man dürfte bestimmte Bedürfnisse des menschlichen Lebens nicht stillen. Es kam zu einer Leibfeindlichkeit, zu einem distanzierten Verhältnis zur Geschlechtlichkeit, zur Sexualität. Das waren Verirrungen im Laufe der Kirchengeschichte, und deshalb ist es wichtig zu betonen, dass die Geschlechtlichkeit, dass die Sexualität an sich nichts Sündiges ist, sondern das Problem ist das sündige Herz des Menschen, dass diese gute Gabe Gottes missbraucht, nicht recht gebraucht, unter der Herrschaft Gottes, in der Abhängigkeit von Gott und nach seinen guten Ordnungen. Das ist das Problem. Nun, wir wollen an dieser Stelle auch mit großer Freude sagen, wie glücklich und dankbar dürfen alle sein, die sich auf diesem Gebiet vergangener Schuld und gegenwärtiger Sündhaftigkeit bewusst sind, wie dankbar dafür, dass das Blut Jesu immer noch dieselbe Kraft hat, um uns von allen Verfehlungen und aller Sündhaftigkeit zu reinigen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein, auch von allen sexuellen Verirrungen, von allen Sünden auf diesem Gebiet, von aller Schuld, die wir auf uns geladen haben. Es gibt ja viele Bücher, gute, weniger gute, schlechte Bücher über dieses Thema. Eines von den Büchern, die ich wirklich empfehlen kann, hat Roy Hessching geschrieben, Sexualität und Buße. Und es geht diesem Mann eben immer wieder um diesen einen Punkt, dass es möglich ist, einen Neuanfang zu machen, wo man auf diesem Gebiet gesündigt hat, wo man auf diesem Gebiet Irrwege gegangen ist. Und ich finde, das ist ja die herrliche Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Wir haben ja nicht nur zu verkündigen, wie wir uns zu verhalten haben und bewahrt werden können, sondern wir haben die großartige Botschaft für solche Leute, bei denen das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, die sich schuldig gemacht haben und die auch die Folgen der Sünde zu tragen haben. Und da haben wir eine herrliche Botschaft. Diese Botschaft kennt die Welt nicht. Vergebung der Sünden, Reinigung durch das Blut Jesu, die Möglichkeit durch den Heiligen Geist einen Neuanfang machen zu können. Und nun lasst uns noch darauf hinweisen, dass die Scham, das Schamgefühl, das sich ja bei den beiden hier einstellte, dass dieses Schamgefühl, wenn es auch eine Folge der Sünde ist, doch für uns Sünder zwei wichtige Funktionen hat. Einmal eine Schutzfunktion und auch eine Funktion der Erinnerung. Also das Schamgefühl, die Scham an sich ist nicht Sünde. Ich hoffe, dass uns das klar ist, dass die beiden sich hier nun schämten als Folge des Sündenfalls. Das war an sich keine Sünde. Das war an sich nichts Schlechtes. Die Sünde, der Ungehorsam, das war das Schlechte. Nicht das Schamgefühl, was hier aufkam. Es war wohl eine Folge der Sünde, aber nicht an sich sündig. Diese Scham, dieses sich schämen, der Nacktheit sich schämen, ist, so sehr es eine Folge der Sünde darstellt, auf der anderen Seite in unserem gefallenen Zustand ein Schutz. Und das ist äußerst wichtig, dass wir das bedenken. Ein Blick hinein in unsere Gesellschaft, ein Blick hinein in unsere Medien genügt, um zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Scham mehr und mehr abgebaut wird. Was man früher im Dunkeln tat, das treibt man heute in aller Öffentlichkeit, in schamloser Weise. Denken wir nur an die Medien, denken wir an Filme, die gezeigt werden. Ich brauche auf Einzelheiten da gar nicht einzugehen. Das ist eine ganz, ganz große Not. Was vor einigen Jahrzehnten noch zu einem Aufschrei in der Gesellschaft führte, das ist heute ganz normal geworden. Es regt niemanden mehr auf. Man hat sich daran gewöhnt. Und auch in der Gemeinde Jesu haben sich manche schon daran gewöhnt. Ich las in den vergangenen Wochen einen Artikel oder in einem Artikel über die Geschichte des Bikinis. Und da heißt es unter anderem in dieser Tageszeitung zu diesem Thema, das Bademodell galt nach seiner Erfindung 1946 lange Zeit als zu unzüchtig. Erst die sexuelle Revolution in den 60er Jahren machte es strandfähig. Wir müssen einmal bedenken, in diesen 65 Jahren welch eine Entwicklung das genommen hat im Bewusstsein der Menschen, in unserer Gesellschaft. Was man im Jahre 1946 noch als zu unzüchtig empfand, das ist heute ganz normal geworden. Jeder, der sich darüber noch aufregen würde, wird als prüde hingestellt oder als von gestern, als verklemmt oder dergleichen. Wir sehen also, welche eine Entwicklung das genommen hat im Empfinden, im Bewusstsein unserer Gesellschaft. Wie anders das alles geworden ist. Und ich musste daran denken, es gibt ja jetzt, das ist ja wohl etwas Neues, sogenannte Ethikkommissionen, da kommt man zusammen und berät über bestimmte Fragen, nicht nur in der Politik, sondern wie ich gelesen habe und gehört habe, auch im Sport gibt es sowas inzwischen. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, kommen diese Leute zusammen und beraten darüber, was kann man tun, was muss man jetzt tun. Sogenannte Ethikkommission, so nennt man das. Ich frage mich nur, welche Maßstäbe hat man, um bestimmte Entscheidungen zu treffen? Sind es bestimmte Leute in unserer Gesellschaft, die das maßgeblich beurteilen oder auch bestimmen, was nun richtig ist und was verkehrt ist, was moralisch zu vertreten ist und moralisch nicht mehr zu vertreten ist? Ist es die Allgemeinheit, die darüber bestimmt? Wo sind die Wertmaßstäbe? Und wir sehen an dieser Entwicklung und auch an diesem Beispiel, das ich uns gebracht habe, wie sich das verändert im Laufe der Jahre, wie anders die Wertmaßstäbe in unserer Gesellschaft inzwischen geworden sind. Und das liegt daran, weil die absoluten Wertmaßstäbe der Heiligen Schrift nicht mehr akzeptiert werden. Es gibt also keine absoluten Wertmaßstäbe mehr. So meint man. Sondern alles unterliegt einer Veränderung. Alles ist im Fluss. Was man gestern noch als etwas Gutes anerkannte, das wird heute verworfen. Und was man gestern als etwas Böses verwarf, das wird heute akzeptiert. Genau wie wir es lesen im Propheten Jesaja. Zeiten, das ist unsere Zeit, Zeiten, in denen das Böse gut und das Gute böse geheißen wird. Die Frage ist nicht, wie können wir dem entfliehen, die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wie steht Gemeinde Jesu dazu? Was sagen wir dazu? Welche Stellung nehmen wir ein in diesen Fragen? Nun, wir kommen zurück zu unserem Text hier. Eine gewisse Scham ist also nach dem Sündenfall durchaus positiv zu bewerten. Wir können also nicht mehr zurück zu paradiesischen Verhältnissen. Wir denken an die Nacktkörperkultur. Da meint man ja, man könnte da wieder das Paradies so ein wenig schaffen, indem man die Hüllen gänzlich fallen lässt. Wir können nicht mehr zurück ins Paradies. Ich sage noch einmal, dass sich schämen ist eine Folge des Sündenfalls, aber die Scham ist jetzt etwas Positives und kann uns bewahren. Sie ist ein Schutzzaun. Und da, wo hier die Dämme brechen, kommt es dann zu schrecklichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft und auch im Leben des Einzelnen, die unter dem Gericht Gottes stehen. Wir wollen dankbar sein dafür, dass wir noch solch ein Empfinden, solch ein Schamgefühl haben. Es ist ein Warnsignal. Wir sehen darin Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass er uns gewisse Signale gibt, die wir nicht überhören dürfen, die eine bewahrende Funktion haben. Aber vor allen Dingen, nun kommen wir zum Schluss, vor allen Dingen erinnert uns das Schamgefühl an unsere Sündhaftigkeit, an den Sündenfall selbst. Und das lesen wir hier in den Versen 10 und 11. Da spricht Adam zu Gott: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott antwortet: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Das heißt, Gott erinnert Adam hier an seinen Ungehorsam. Er bringt also das Schamgefühl in Verbindung mit dem Ungehorsam Adams und dem Ungehorsam Evas. Und ich denke, das sollten auch wir immer wieder tun. Wir sollten daran denken, wie sündig wir sind von Natur aus, wenn solch ein Schamempfinden in uns aufkommt. Das ist gut, das ist heilsam, es erinnert uns an die Gefallenheit unserer Natur. Das ist also eine positive Funktion, die die Scham ausübt. Wir sagen es noch einmal, nicht, dass Sexualität an sich Sünde sei, nicht, dass Scham an sich Sünde sei, doch die Scham als Folge des Sündenfalls erinnert uns an unsere Sündhaftigkeit. Gott erinnert uns durch sie daran. Und somit ist die Bedeckung, die hier in einer sehr notdürftigen Art und Weise geschieht, durch die beiden ersten Menschen etwas Gutes. Gott selbst vollzieht die Bedeckung dann später mit Tierfällen. Wir lesen das in Kapitel 3, Vers 21, wo es heißt: Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Da ersetzt Gott also diese Schurze aus Feigenblätter durch die Felle von Tieren. Zum ersten Mal musste Blut fließen. Das Blut von Tieren. Das muss für Adam und Eva eine schreckliche Erfahrung gewesen sein. Und Gott kleidete sie selbst ein. Gott bedeckt also ihre Nacktheit. Das ist das, was Gott tut. Satan zehrt das alles ans Licht, in die Öffentlichkeit, und Gott deckt zu. Und hier haben wir einen Hinweis, nicht nur für die leibliche Bedeckung, die nötig ist, und wir wollen uns auch mal fragen, wie sich das auswirkt auf unsere Kleidung. War auch eine wichtige Frage, nicht unwichtig. Wo wir nicht gesetzlich sein wollen an der Stelle, wollen wir uns doch fragen, inwieweit die Kleidung, die wir tragen, keusch ist und das andere Geschlecht nicht zu unguten Gedanken reizt. Diese Frage muss einfach auch einmal gestellt werden können in der Gemeinde Jesu. Wir wollen nicht alles vom Tisch fegen mit dem Hinweis, na ja, das ist ja gesetzlich. Natürlich gibt es Gesetzlichkeit. Das gibt es. Aber es gibt auch liebliche, gute Ordnungen bis hinein in die Frage nach den Kleidern. Gott bedeckt also. Gott kleidet sie ein. Aber das gilt nicht nur für den Leib, sondern ganz besonders eben auch für ihr sündiges Herz. Gott deckt zu. Und hier haben wir im dritten Kapitel des ersten Mosebuches wunderbare Hinweise auf das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Und gerade auch hier in diesem 21. Vers. Es muss später das Blut eines Lammes fließen, das Blut des Sohnes Gottes, von dem Johannes der Täufer sagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Der Herr Jesus hat als das Lamm Gottes sein Blut für uns vergossen, um nun all unsere Sünde, um all die Schuld, all die Not, die damit verbunden ist, in unserem Leben und Herzen zuzudecken. Ist das nicht eine herrliche Botschaft, ihr Lieben? Ich finde, das muss unbedingt und immer wieder gesagt werden. Denn es reicht nicht aus, zu sagen, du darfst dieses nicht oder du darfst jenes nicht, um zu bewahren. Es reicht auch nicht aus, dass man den Menschen sagt, in kritischer Weise, was nicht in Ordnung ist. Das können auch andere tun, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Die legen auch oftmals den Finger auf wunde Stellen, in der Gesellschaft, im Leben der Einzelnen. Aber was sie nicht können, ist genau das, was wir im Evangelium haben. Dass Gott nämlich den Finger legt auf wunde Stellen, nicht um in hässlicher Weise und in selbstgerechter Weise ans Licht zu zerren, sondern um zuzudecken. Wenn Gott etwas aufdeckt bei dir und bei mir, dann tut er es, um zuzudecken im Blick auf das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Gott hat uns eingekleidet durch den Glauben an Christus in die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Gott deckt also unsere Blöße zu. Und das ist es, was uns froh machen kann. Auch heute Vormittag in diesem Gottesdienst. Ein sehr ernstes Kapitel. Das dritte Kapitel im ersten Buch Mose. Ein sehr, sehr ernstes Kapitel. Und doch gleichzeitig ein unendlich frohmachendes Kapitel. Hinweise auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in dem wir all unser Heil haben für Zeit und Ewigkeit. Der Herr mag uns in dieser Weise bei der Betrachtung dieses Wortes dazu seinen Segen schenken. Amen.